Dr. Schnodder und Co. von Hustenzwerge und Pflasterheldinnen. Der Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin aus der Zentralschweiz.
Mit mir, Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin aus dem Kinderspital Zentralschweiz.
Und mir, Kai König, Kinderarzt in der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern.
Und ich bin der Moderator, Andi Balsiger von Spital Radio Lutz.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus.
Nicht nur Bäume schlagen aus und tragen jetzt Blüten, auch die Wiesen stehen in vollem Grün und werden im Sommer zu Heu. Menschen mit Heuschnupfen haben nicht so viel Freude, leiden sie doch in dieser Zeit unter vielem Nüssen, verstopften Nasen und juckenden Augen. Warum der Heuschnupfen Heuschnupfen heisst, was dabei im Körper passiert und was wir dagegen machen können, das besprechen wir in der heutigen Folge von Dr. Schnodder und Co. Gemeinsam mit unserer Kindernotfallmedizinerin Iris Bachmann-Holzinger vom Kinderspital Zentralschweiz und dem Kinderarzt Kai König aus der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern. Warum heisst der Heuschnupfen überhaupt Heuschnupfen?
Der Begriff Heuschnupfen, der ist historisch entstanden. Und irgendwann im 19. Jahrhundert hat man einen Zusammenhang gemerkt zwischen so allergischen Symptomen und den Gräsern oder eben das Heu, das rumliegt. Und darum, von dort kommt das mit dem Heu. Und weil einige Symptome sehr ähnlich sind wie ein Pfnüsel, ist der Schnupfen dazugekommen, also Heuschnupfen. In der Medizin sagen wir allergische Rhinokonjunktivitis. Allergisch eben, weil es eine allergische Reaktion ist. Rhino ist der Fachbegriff für die Nase. Und Konjunktive, weil die Augen betroffen sind. Und Itis, das kennen wir ja auch, das heisst eigentlich Entzündung. Und zusammen gibt es den Begriff von der allergischen Rhinokonjunktivitis.
Was passiert denn jetzt aber beim Heuschnupfen im Körper?
Der Heuschnupfen lässt sich verstehen als eine Art Überempfindlichkeit unseres Immunsystems gegen das Eiweiß, was in dem Blütenstaub und Pollen von Bäumen, Sträuchern, Gräser, Getreide oder auch Kräutern ist. Also nicht primär das Heu, sondern das, was da drin ist. Dabei hält das Immunsystem diese eigentlich harmlosen Pollen für Angreifer auf den Körper, die es quasi bekämpft werden müssen. Man kann es dann so formulieren, dass das Immunsystem einfach zu empfindlich eingestellt ist gegen Substanzen, die sonst nicht gefährlich sein sollten. Und dann kommt es beim ersten Kontakt zu den Pollen dazu, dass der Körper Antikörper produziert. Die heißen IgE-Antikörper. Und beim nächsten Kontakt dann von Pollen mit den Schleimhäuten, vor allen Dingen in den Augen und in der Nase, binden sich diese bereits vorhandenen produzierten IgE-Antikörper an Mastzellen. Und die sind Teil unseres Immunsystems. Die Mastzellen wiederum setzen ein Entzündungshormon namens Histamin frei. Und das macht den Juckreiz der Augen. Das kann die Schwellung und Rötung der Schleimhäute machen in Auge und Nase und ist auch auslösend für Niesen und Kribbeln in der Nase. Bei manchen Menschen kommt es dann auch zu einem Juckreiz oder einem Kribbeln im Gaumen. Und das passiert als Sofortreaktion. Das heißt, das passiert innerhalb von einigen Minuten.
Warum kommt man denn überhaupt eigentlich Heuschnupfen über? Oder anders gefragt, könnte man es auch verhindern?
Gute Frage. Also, was sicher eine Rolle spielt, ist so die genetische Veranlagung. Wir wissen, dass gewisse Familien mehr dazu neigen, also, dass die Familienmitglieder so allergische Reaktionen entwickeln. Man sagt dem auch Atopie. Also, das sind einfach Menschen, wo das Immunsystem so ein bisschen die Eigenart hat, schneller und stärker auf so Allergien auch können zu reagieren. Und das heisst jetzt aber nicht zwingend, dass wenn der Vater den Heupfnüssel hat, das Kind automatisch dann auch aus den Heupfnüssel bekommen. Aber das Risiko ist wahrscheinlich ein bisschen grösser. Und wenn gerade beide Eltern betroffen sind, dann natürlich noch grösser. Es gibt noch weitere Faktoren, Umweltfaktoren, Lebensstil. Gerade in den ersten Lebensjahren passiert wahnsinnig viel mit unserem Immunsystem. Das muss ja die ganze Umwelt und Infektionserreger und so kennenlernen, und da könnte man meinen, dass vielleicht Sauberkeit total gut ist. Und da sind wir auch nicht so ganz sicher, weil wir tun ja unser Abwehrsystem trainieren und wenn wir eben in einer sehr, sehr sterilen, sauberen Umgebung aufwachsen, dann ja, ist das unter Umständen gar nicht so hilfreich. Und das kann dann auch entsprechende Auswirkungen haben. Was sicher auch ein Faktor ist, und auch da gibt es gut laufende Untersuchungen, was Muttermilch auch eine Rolle kann spielen kann. Gestillte Kinder oder nicht gestillte Kinder. Also wie gesagt, es gibt ganz viele Faktoren, die dazu können beitragen können, dass man so einen Häupfnüssel entwickelt. Und verhindern in dem Sinn kann man es eigentlich nicht. Also das ja, gibt es nichts, was man kann tun kann, dass das ja nicht passiert.
Wie häufig ist denn der Heuschnupfen? Also wie häufig kommt er vor? Und vor allem auf welche Pollen reagieren die Menschen dann besonders?
Also Heuschnupfen ist etwas Häufiges. Hier in der Schweiz leiden da ca. 20% der Bevölkerung dran. Und das beginnt leider häufig schon im Vorschulalter. Also wir haben sicherlich immer wieder 3-4-Jährige, die so die ersten Symptome zeigen. Und das Häufigste ist die Reaktion auf Gräser. Dann kommen so ein paar Bäume, also besonders die Birke. Und dann gibt es noch einige Kräuter, die auch einen Heuschnupfen auslösen können. Die Blütezeit der Bäume und Pflanzen, die gibt uns schon ziemlich gute Hinweise, worauf ein Mensch da so reagieren kann. Also es geht immer im Januar los mit Hasel und Erle. Die haben ihren Hauptzeitpunkt im Februar und irgendwann im März ist es dann meistens durch. Dann kommen Birke und Esche, die starten im März zu blühen, sind besonders stark im April und im Mai lässt das dann auch schon wieder nach. Gräser geht lang, also die sind ab April da in ihrer Blütezeit, sind besonders stark so Mai, Juni, Juli und im August nimmt es dann langsam ab und im September ist es dann irgendwann vorbei. Dann gibt es auch so ein paar Kräuter wie Beifuß oder Ambrosia, die blühen im Spätsommer, spielen in der Innerschweiz nicht so eine große Rolle, ist mehr so auf der Alpen-Südseite vertreten. Es gibt so Pollenflugkalender, zum Beispiel von Meteor Schweiz oder auf der Website von Allergie Schweiz, aha, kann man da Einblick nehmen nach Regionen, was gerade wo blüht, in welcher Stärke. Und da sind sowieso auch sehr gute Tipps und Ratschläge zum Umgang mit einer Pollenallergie.
Also wer dann auf so eine Pollen oder so eine Pollenallergie hat, der ist nicht generell auf alle Pollen allergisch, sondern auf gewisse.
Also wenn man Pech hat, ja, dann ist schlecht. Aber nein, also manche Menschen haben das nur ganz punktuell. Eine meiner Töchter ist so Hasel, die hat dann so ein paar Wochen am Anfang des Jahres damit zu tun, aber dann ist sie durch damit, ne? Und im Winter ist halt auch so, da regnet es oder schneit es deutlich häufiger, sodass die tatsächliche Tage mit Belastung gar nicht so viel sind wie jetzt in einem super Sommer, wo es die ganze Zeit trocken ist. Also ein Pollenallergiker freut sich auch mal über Regen im Sommer.
Kann dann so Heuschnupfen auch gefährlich sein?
Also der reine Heuschnupfen in dem Sinn ist nicht gefährlich, sondern vor allem extrem lästig. Man kann sich vorstellen, wenn dort die Augen beißen und die Nase läuft und so, das ist nicht so lässig. Gefährlich kann es werden, wenn es einen Etagenwechsel gibt. Also wenn die allergischen Symptome dann plötzlich die Atemwege betreffen und weiter runterrutschen und dann auch Asthma auslösen können, dann kann es schon nicht nur unangenehm, sondern unter Umständen auch gefährlich sein. Und dann brauchen die Betroffenen dann auch entsprechende Medikamente, dass man eben den Asthmaanfall oder so kann behandeln und die Atemwege wieder kann aufmachen.
Dann reden wir doch gerade unter anderem dann auch von Medikamenten, wenn es nämlich ums Behandeln vom Heuschnupfen geht. Mit welchen Medikamenten oder mit welchen Massnahmen kann man dahinter?
Also zuerst einmal zu den einfachen Massnahmen, bevor wir zu den Medikamenten kommen. Wenn man kann die Exposition vermeiden, dann soll man das machen. Das ist aber eigentlich ein bisschen schwierig, oder? Das findet draußen statt und wenn man rausgehen will, dann ja, ist man halt entsprechend exponiert. Was man kann probieren, ist eben eine Sonnenbrille anlegen, dass die Pollen nicht so in die Augen hineinfliegen. Dass man sicher täglich tut, Kleider wechseln, dass die Pollen, die tagsüber auf den Kleidern sich angesammelt haben, dass man die tut, weg auswaschen und am nächsten Tag wieder frische Kleider anlegt. Und wir empfehlen auch den Eltern, dass die betroffenen Kinder auch häufiger die Haare waschen. Also die Pollen, die sich in den Haaren wie sagt man auch?
Sammeln.
Ansammeln, ja. Dass die nicht, dass das Kind geht dann quasi ins Bett, aufs Kopfkissen und dann streicht es die so auf dem Kopfkissen rum und geht in die Augen rein. Sondern, dass man die Haare waschen, dass die Pollen dort rausgewäscht werden. Betroffene Familien können also Pollenschutzgitter installieren, dass wenigstens im Haus innen nicht eine hohe Ansammlung ist und natürlich verzichten darauf, Birken gerade ins Haus hineinzustellen. So kann man es vermeiden, oder? Dass man dort gerade die Exposition hat. Das sind so allgemeine Massnahmen, die wir empfehlen. Und dann gibt es Medikamente, wo man die Symptome kann behandeln oder am besten gibt man eben den betroffenen Kind die Medikamente schon, bevor sie rausgehen. Also wenn ich weiss, dass mein Kind den Heupfnüssel hat und jetzt gerade die Pollen im Zeug umeinander fliegt und ich weiss, mein Sohn oder meine Tochter will jetzt 2 Stunden schütten und der Bauer hat das Geheuer nebenan, dann gebe ich die Medikamente sicher, bevor das Kind zum Haus ausgeht. Und das sind Antihistaminika, das sind so Tropfen, die man schlucken kann oder Tabletten bei den grösseren Kindern. Es kann auch sein, dass es Augentropfen sind, wenn es jetzt rein nur Augensymptome hat. Es kann einmal ein Nasenspray sein, das auf die Nase wirkt. Also das würde ich wirklich vorausgeben, bevor das Kind rausgeht. Und dass es noch andere Medikamente braucht, ja, häufig braucht es eigentlich nicht mehr. Wenn der Etagenwechsel stattfindet, dann müssen wir auch daran denken, eben Kinder, die Atemnot bekommen oder Asthma bekommen, die brauchen dann natürlich auch den Asthmaspray. Und das müssen sie dabei haben und das müssen sie dann auch anwenden, wenn entsprechende Symptome auftreten.
Nimmt man die Medikamente, nachdem man sich getestet hat, auf was man allergisch ist, oder nimmt man immer die gleichen Medikamente auf ganz allgemein allergische Reaktionen?
Also eigentlich kommt es nicht darauf an, welche Pollen, also auf welche Pollen, dass ich allergisch bin. Wenn ich die Symptome habe, das passt und die Jahreszeit passt, dann kann ich die Medikamente auch anwenden, ohne dass ich einen Test gemacht habe. Und das machen wir auch im Spital. Also es ist häufig so, dass Kinder kommen, die noch nie irgendwie eine Reaktion gezeigt haben, kommen mit diesen Symptomen und dann sagen wir, ja, möglicherweise geht jetzt hier eine allergische Reaktion los, ein Heuschnupfen los. Und dann fangen wir an zu therapieren, ganz unabhängig davon, ob man das jetzt schon getestet hat und schon weiss, auf was dass das Kind reagiert. Für das kann man wirklich im Pollenflugkalender nachschauen und sagen, ja, wahrscheinlich ist es Birke, weil die blüht gerade und wir haben Birkenpollen in der Luft.
Als ursächliche Therapie gibt es die Immuntherapie oder auch die Sensibilisierung genannt. Die hat 2 Ziele, also einmal die so ganz geplagt sind, empfehlen sich dafür. Und diejenigen, gerade im jungen Alter, wo wir hoffen, dass wir den Etagenwechsel zum Asthma damit vermeiden können. Die Funktionsweise ist so, dass wir über 3 Jahre, über eine gewisse Phase, Minimengen von den quasi aufbereiteten Pollen per Spritze oder per Tablette oder Tropfen verabreichen, damit sich das Immunsystem über diese 3 Jahre dann besser dran gewöhnen kann und nicht mehr so kräftig reagiert, wenn dann jedes Jahr aufs Neue der Pollenflug kommt. Und es gibt Präparate hier in der Schweiz für Gräser, für Birke und für Esche, wobei die Esche ist nicht mehr hier produziert. Da braucht es eine Kostengutsprache von der Krankenkasse, wenn das etabliert ist, aber die kriegt man meistens. Und wie gesagt, man kann es mit Injektionen machen, dann macht man das über einen Zeitraum von 8 bis 10 Wochen. Einmal pro Woche kommen die Patienten in die Praxis, kriegen die Injektion gesetzt, müssen eine halbe Stunde zur Überwachung da bleiben. Und nach diesem Zeitraum ist das dann vorbei und geht im nächsten Jahr wieder los. Und die Baumpollen, die startet man meistens so im späten Oktober, Anfang November. Und die reinen Gräserpollen-Patientinnen und Patienten startet man so im Januar. Also bevor die Saison losgeht, mit so einem gewissen Abstand, wird diese Therapie durchgeführt. Für die, die das mit den Spritzen nicht mögen, die haben die Alternative, mit entweder so kleinen Schmelztabletten oder Tropfen das zu machen. Dauert aber viel länger, also ungefähr ein halbes Jahr nimmt man die, dann hat man ein halbes Jahr Pause und dann geht das 2 Jahre so weiter. Kann so ein bisschen unangenehmes Gefühl im Mund machen, also ein Kribbeln oder wie auch ein leichtes Brennen. Also beide Therapien können gewisse Lokalreaktionen machen und es kommt selten, aber gelegentlich vor, dass ein Patient das so unangenehm findet, dass es abbricht. Die meisten ziehen es durch, die haben genug Leidensdruck. Und Leidensdruck kann man, glaube ich, ganz gut definieren. Wenn also irgendwie ein 5-, 6-, 7-Jähriger, der eigentlich mindestens 3-mal am Tag im Sommer rausgeht zum Fußballspielen, nicht mehr rausgehen will, dann ist das Leben nicht gut. Und dann kann man, wenn man diese Symptome für 2-3 Jahre gezeigt hat, jede Saison, kann man sicherlich sehr gut über so eine Immuntherapie nachdenken. Und die, die den Leidensdruck für sich selbst verstehen, die Die machen das super. Also wir haben 5- oder 6-Jährige, die das schon mit Spritzen machen. Die sind gut vorbereitet von den Eltern. Die setzen sich hin, die kriegen so ein Emler Zauberpflaster auf den Arm, damit das so ein bisschen betäubt ist. Und die machen das bravourös. Also es ist eine beeindruckende Therapie. Die Erfolgsquote ist sehr gut, 80-85%, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und die Kids machen das super mit, wenn sie es wollen.
Wie kann man dann Heuschnupfen testen? Beziehungsweise, was man dann auch noch gerade müsste, anschliessend fragen, wann tut man Heuschnupfen überhaupt testen?
Ja, also das muss man nicht absolut sofort machen. Darum gebe ich die Frage gerne im Kai, weil das ist etwas, was ihr in der Praxis ja ganz häufig habt.
Genau, also ich glaube, man muss erstmal wissen, dass das, was wir testen können, entweder in der Blutuntersuchung oder mit so einem Hauttest, also wo so die Haut anritzen, das, was wir Pricktest nennen, wir können nur testen auf eine sogenannte Sensibilisierung. Also, dass der Körper überhaupt auf die Pollen oder auch, kann man auch bei Nahrungsmitteln machen, reagiert. Das beweist nicht die tatsächliche Allergie. Also das heißt, ich könnte mich jetzt testen lassen auf alle Pollen, die es gibt, und die können auch auf 3 anschlagen, und ich habe keinen Heuschnupfen. Also ich kann damit mein Leben lang durchkommen mit einer Sensibilisierung, ohne dass ich jemals eine Allergie habe. Das ist das erste Wichtige. Also die Diagnose der Allergie stellen wir aus dem Zusammenspiel. Wir wissen, Kind geht raus bei den Gräsern und hat Symptome, und dann können wir es noch nachweisen im Labor. Und dann können wir sagen, das ist jetzt eine Pollenallergie auf zum Beispiel Gräser. Und daher ist so ein Test eigentlich nur sinnvoll, wenn wir einen Verdacht haben. Also wenn wir wissen, okay, jetzt haben wir einen Monat so und so, da blüht das und das, auf die können wir dann testen, weil das Kind in diesen Monaten auf die Pollen reagieren, die da irgendwo da draußen rumfliegen. Und dann muss man noch dazu sagen, dass sich die Therapie, die Behandlung erstmal nicht ändert, nur weil wir plötzlich wissen, dass das Kind auf Gräser im Labor reagiert. Also wir geben immer noch die Augentropfen, wir geben immer noch das Nasenspray oder systemisch Tropfen oder Tabletten gegen die Allergie. Das heißt, wir können testen, aber der Test hilft uns nicht immer weiter. Und deswegen ist auch so ein Wunsch nach einem Screening mal auf alle Pollen zu testen nicht sinnvoll. Kostet nur viel Geld, ist auch fürs Kind nicht so angenehm. Also ich meine, wir ritzen da in die Haut rein. Das ist erträglich, aber es ist auch nicht so, dass man jetzt sagt, das mache ich jetzt jeden Tag, weil es so schön ist. Ne? Also so ein Screening macht selten Sinn. Konkrete Fragestellungen macht Sinn, Kind hat Symptome und wir können dann hoffentlich nachweisen, was es ist. Wo es auf jeden Fall eine Untersuchung braucht, ist, wenn wir ein Kind für eine Immuntherapie, also für eine Desensibilisierung planen. Da müssen wir wissen, was sind die Hauptallergene und die Nebenallergene, um dann die richtige Substanz auszusuchen. Also da ist der Test notwendig. Ne? Davor ist er so ein bisschen akademisch irgendwie, dass wir sagen, okay, wir sehen, Kind geht raus, 4 Monate im Sommer, es reagiert auf Gräser, das kann ich dann zeigen, was alle schon wissen. Ne? Aber für die Immuntherapie, da brauchen wir es.
Muss ich denn sofort in Notfall, wenn ich den Verdacht zum Beispiel auf Heuschnupfen habe, dass man das sofort testen kann? Oder muss man allenfalls Kind mit Heuschnupfen in eine spezialisierte Allergologiepraxis gehen und dort anschauen oder testen lassen?
Nein, ja nicht. Also man muss nicht, wenn so erste Symptome auftreten, gerade sofort auf einen Notfall kommen. Es gibt manchmal Eltern oder Situationen, man hat keine Medikamente daheim, das Kind hat eine starke Reaktion, leidet wahnsinnig oder hat mega geschwollene Augen oder so. Und dann ist klar, also wir sind ja auch für das da, da kann man auch mal so ein Kind zeigen. Aber was wir nie machen, und das hast du Kai vorher schon schön gesagt, der Zeitpunkt von so einer Allergietestung, also das wir machen nie auf dem Notfall eine Allergietestung. Das ist nichts, was man jetzt sofort gerade kann und muss machen. Und auch die Zuweisung zum Spezialist ist nicht notwendig. Da sind unsere Kinderärztinnen und Kinderärzte, Hausärztinnen und Hausärzte, die absoluten Profis in der Praxis, die können die Situation mit den Eltern anschauen und dann miteinander entscheiden, ob es überhaupt im Verlauf Sinn macht, mal so eine Testung zu machen. Wie gesagt, vor der Desensibilisierung sicher, aber sonst, ja, also es ist sicher nichts, was man gerade notfallmässig muss machen. Und vielleicht auch noch da ein Hinweis, also es gibt auch nicht so wahnsinnig viel Allergologen, Kinderallergologinnen, so Spezialärztinnen, und dort sind auch die Wartezeiten mega lang. Und ich glaube, wir müssen die Ressourcen auch unbedingt für die Fälle aufsparen, die wirklich eine andere Reaktion haben oder wo ein anderes allergisches Problem die Kinder haben, wo genau dort dann weiter abgeklärt werden müssen. Also bei einem normalen Heupfnüssel ist das nicht notwendig.
Ich kann da noch ergänzen, so wie wir das so, also pragmatisch in der Praxis lösen. Also gerade diesen Mangel an Fachspezialistinnen und Spezialisten, gerade mit Allergologie ist das wirklich ganz schön eng. Ne? Also wir haben, als wir die Praxis gegründet haben, entschieden, dass wir eben so diese klassische Heuschnupfenabklärung selbst machen. Wir haben uns mit einem Spezialisten zusammengetan. Und wenn bei uns ein Kind in Frage kommt für eine Immuntherapie, dann machen wir die Diagnostik. Also wir machen das Fragebogenthema mit den Eltern. Wir machen die Blutentnahme und dann schicken wir die Blutwerte mit der Anamnese, also mit der Vorgeschichte, zu unserem befreundeten Kollegen. Der guckt, wir machen auch den Therapievorschlag schon, der guckt einmal drüber und sagt dann, ja, macht Sinn. Und mittlerweile, weil wir es jetzt schon länger machen, macht es zum Glück meistens Sinn. Und wenn er doch noch eine Ergänzung hat oder irgendwas ihm auffällt, dann sagt er, macht jetzt bitte noch das und das. Und dann ist das gut. Ne? Ist für die Krankenkassen eigentlich super. Ich meine, das ist eine Konsultation in Abwesenheit, die kostet kaum Geld. Wir haben trotzdem die Expertise an Bord. Und wenn wir doch alle paar Jahre mal einen haben, wo er sagt, den muss ich tatsächlich sehen, dann schicken wir den. Ne? Aber so ist das irgendwie pragmatisch gelöst, ohne dass ein Kind auch dann ja warten muss mit der Therapie, weil es eben 4 bis 6 Monate häufig Wartezeiten bei den Spezialistinnen und Spezialisten haben kann.
Wo wir denken, wo es sicher sinnvoll ist, dass man sofort sich bei einer Ärztin oder bei einem Arzt vorstellt, das ist immer dann, wenn es dem Kind schlechter geht oder wenn es ganz klar Atemsymptome hat. Also wenn es nicht nur juckende Augen, Nase laufen und Nüsse hat, sondern plötzlich auch von Pfeifen beim Schnaufen oder Mühe hat mit Schnaufen, dann sollte man nicht warten. Dann sollte man entweder zum Kinderarzt, zu der Hausärztin oder zu uns auf einen Notfall.
Das nehme ich mit.
Heuschnupfen ist häufig und startet oft schon im Vorschulalter. Pollen von Bäumen, Sträucher, Gräser, Getreide und Kräuter können Auslöser sein. Für die Behandlung der Symptome gibt es Medikamente wie Antihistaminika oder spezielle Nasensprays oder ich mache eine Desensibilisierung über mehrere Jahre.
Du musst zur Ärztin oder zum Arzt, wenn
die Heuschnupfensymptome dein Kind immer mehr und immer mehr plagen.
Oder die Heuschnupfensymptome über die Jahre eher zunehmen und damit das Risiko der Entwicklung eines Asthmas größer wird.
Oder wenn die Symptome nicht nur die Nase und die Augen betreffen, sondern auch die Bronchien und Atemnot auslösen.
Ob Hustenzwerg oder Pflasterheldin, Dr. Schnudder weiss, was wirklich zählt. Alle Folgen von Dr. Schnudder & Co. gibt es bei den üblichen Streamingdienst oder dort, wo es grossartige Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie außerdem auf lux.ch.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Medizinische Informationen in dem Podcast stützen sich auf die aktuellen allgemeinen Leitlinien und Empfehlungen von den medizinischen Fachgesellschaften. Sie ersetzen aber auf keinen Fall eine individuelle ärztliche Diagnose, Beratung und Therapie. Sollte Ihnen der Gesundheitszustand von Ihrem Kind Sorgen machen, kontaktieren Sie eine medizinische Fachperson, z.B. die Kinderarztpraxis von Ihrem Kind. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten oder in dringenden Notfall wenden Sie sich als kinderärztliche Beratungstelefon, eine Notfallpraxis oder ein Kinderspital. Für die Aufnahme von dem Podcast wird keine Sprechstundenzeit für Patientinnen und Patienten gekürzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.